Der Dienstagmittag für Sie jetzt die Top-Themen des Tages von und mit André Schünke.
Ihnen einen schönen guten Tag. Gericht verhängt Höchststrafe gegen Kindermörder Silvio S. Sicherheitspolitiker fordern nach Anschlägen von Bayern Überprüfung aller Flüchtlinge. Türkischer Präsident Erdogan wirft der EU Wortbruch vor. Das Wetter, viel Sonne, ein paar Wolken nur Richtung Oder, noch einzelne Schauer und Gewitter. Bei 20 Grad heute auf Sylt und bis zu 26 in Hannover.
Die Welt um 12, der NDR 2 Kurier.
Er hat die höchstmögliche Strafe bekommen, lebenslange Haft für Silvio S. Außerdem haben die Richter in Potsdam die besondere Schwere der Schuld festgestellt, genauso wie es der Staatsanwalt wollte. Für das Gericht steht fest, dass der 33-Jährige den 4 Jahre alten Flüchtlingsjungen Mohammed vor dem Berliner Sozialamt angesprochen, ihn mitgenommen, sexuell missbraucht und getötet hat. Später stellte sich dann heraus, dass Silvio S. zuvor schon den 6 Jahre alten Elias entführt hatte. Und auch diesen Jungen hat er ermordet. Jetzt also die höchstmögliche Strafe. Stefan Schmidt, NDR 2 aktuell. Was bedeutet das konkret, dass die Richter jetzt die besondere Schwere der Schuld festgestellt haben?
Das bedeutet, dass Silvio S. tatsächlich nur in Ausnahmefällen nochmal aus dem Gefängnis rauskommt. Zum Beispiel, wenn er schwer krank werden sollte oder wenn er irgendwann im hohen Alter sehr gebrechlich wird. Sonst heißt lebenslang in Deutschland in der Regel ja nicht wirklich lebenslange Haft. Auch lebenslang kann normalerweise zur Bewährung ausgesetzt werden. Und zwar zum ersten Mal nach 15 Jahren. Silvio S. wäre dann 48 Jahre alt, er hätte also noch einiges von seinem Leben vor sich, aber für ihn wird es das nach diesem Urteil eben nicht geben, weil die Richter sagen, er hat eine besondere schwere Schuld auf sich geladen. Im Gesetz ist es vorgesehen, wenn eine Tat besonders verwerflich war, wenn der Täter sehr brutal und grausam vorgegangen ist oder wenn er dem Opfer große Qualen zugefügt hat.
Und wie genau haben die Richter ihr Urteil begründet?
Der Richter hat von 2 unbegreiflichen Straftaten gesprochen und zu Silvio S. hat er gesagt, sie haben diese beiden Jungen entführt, sie haben sie ihrer Freiheit beraubt, sie sexuell missbraucht und sie dann in der Absicht getötet, diese Taten zu verdecken. Und genau beim letzten Punkt sagt der Richter, das ist besonders verwerflich. Der Staatsanwalt hat in seinem Plädoyer ja auch sehr deutlich gemacht, dass er Silvio S. für gefährlich hält. Er hat gesagt, wenn die Polizei Silvio S. nicht gefasst hätte, dann wäre er zum Serientäter geworden, dann hätte er nicht aufgehört.
Und was ist mit den Eltern der Kinder? Waren die heute eigentlich bei der Urteilsverkündung dabei?
Ja, das waren sie und es ist ganz klar, für sie ist diese ganze Sache mit dem Urteil heute nicht zu Ende. Silvio S. hat ja so gut wie nichts zu seinen Taten gesagt, bis auf eine Entschuldigung ganz am Schluss. Da hat er gesagt, es gäbe kein Wort auf der Welt, das beschreiben könnte, wie leid ihm das alles tut. Wenn er das alles ungeschehen machen könnte, dann würde er es tun und er könne sich selbst nicht verzeihen. Für die Eltern, das haben sie auch gesagt, wäre es aber auch wichtig gewesen, eben genaueres darüber zu erfahren, wie und warum ihre Söhne sterben mussten. Besonders was die Todesumstände von Elias angeht, da sind immer noch unglaublich viele Fragen offen und sowas ist für Eltern natürlich unglaublich quälend. Der Mutter von Mohammed haben die Richter in Potsdam auch ein Schmerzensgeld zugesprochen, 20.000 Euro. Außerdem soll Silvio S. für Folgeschäden bei Mohammeds Mutter und bei der älteren Schwester des Jungen aufkommen.
Richter in Potsdam verhängen Höchststrafe gegen zweifachen Kindermörder Silvio S. Stefan Schmitz, NDR 2 aktuell. Warum erschießt ein junger Mann 9 Menschen und sich selbst? Und warum sprengt sich ein 27-Jähriger in die Luft? Das einfach nur mit einer Depression zu erklären, wäre viel zu kurz gesprungen. Davor warnt jetzt die Deutsche Depressionshilfe. Denn Depressionen hätten mit Selbstvorwürfen zu tun und eben nicht mit Aggressionen gegen andere. Die Ermittler müssen also weiter nach den Motiven suchen. Während die Diskussion nach Ansbach, nach Würzburg, nach München über mehr Sicherheit hochkocht. Es gibt jetzt diverse Vorschläge und die wollen wir jetzt mal auf ihren Wahrheitsgehalt oder ihren Wahrscheinlichkeitsgehalt hin abklopfen. Idee Nummer 1 ist, eine Art Reservistentruppe zu gründen. Christoph Prössl, NDR 2 Berlin. Wie könnte die denn aussehen?
Ja, es geht darum, ehemalige Soldaten und Polizisten, die nicht mehr im Dienst sind, eben hier zu nutzen und einzusetzen. Bei Terrorlagen, bei Katastrophen sollen sie zum Einsatz kommen. Und das Vorbild ist die Nationalgarde in den USA. Dort sind immer wieder, wenn viele Personen gebraucht werden, ist die Nationalgarde im Einsatz.
Wie wahrscheinlich ist das, dass das bei uns kommt?
Also bislang sind ja wenig Details bekannt. Es gibt keine Bestätigung durch irgendein Ministerium. Und ich habe das Gefühl, es ist eher ein Teil der Debatte rund um die Frage, soll man die Bundeswehr im Inneren einsetzen? Und außerdem sind auch noch viele rechtliche Fragen bei diesem Thema Nationalgarde oder Reservistenarmee offen.
Und wie wahrscheinlich ist ein Einsatz der Bundeswehr im Inneren?
Ja, grundsätzlich halte ich den für sehr wahrscheinlich, eben dann, wenn es zu Terrorlagen kommt. Und es gibt ja auch eine Einigung von CDU, CSU und SPD, die steht im Weißbuch. Das ist ein sicherheitspolitisches Dokument, das gerade fertig formuliert wurde. Und das verweist aufs Grundgesetz. Und im Grundgesetz steht eben auch drin, unter Artikel 35, dass die Bundeswehr bei besonders schweren Unglücksfällen eingesetzt werden kann. Ich glaube, dass es darum auch Streit geben könnte, aber die Bundesregierung scheint willens, das zu tun.
Kommen wir zum nächsten Vorschlag aus Bayern. Alle Flüchtlinge sollen einzeln auf einen möglichen terroristischen Hintergrund überprüft werden. Geht das überhaupt?
Grundsätzlich geht das schon. Ich halte es nur für einen sehr großen Aufwand, der da betrieben werden muss. Und längst sind ja nicht alle Flüchtlinge in Deutschland erkennungsdienstlich behandelt, also zum Beispiel Fingerabdrücke. Und wenn man mal schaut, wie die Sicherheitsbehörden das einschätzen, das Bundeskriminalamt hat gesagt, die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben derzeit rund 400 Hinweise auf Kämpfer oder ehemalige Kämpfer oder bereite Personen vorliegen. Die werden alle überprüft. Und das zeigt, wie viele Leute da in eine solche Überprüfung eingeschlossen werden müssten.
Kommen wir noch zum Thema Computerspiele. Killerspiele, die sollten verboten werden. Geht das überhaupt und würde das was bringen?
Ja, die Debatte ist ja auch nicht neu, die kommt immer wieder hoch nach Amokläufen. Die Experten geben da unterschiedliche Einschätzungen. Auf gesunde, normale, in Anführungszeichen Menschen, haben solche Spiele keine Auswirkungen, ist die Argumentation. Und die rechtliche Grundlage für ein Verbot, die ist eher schwierig.
Diskussion über Konsequenzen aus den Vorfällen in Würzburg, München und Ansbach. Nicht alle Vorschläge sind überhaupt realistisch. Christoph Brössel, NDR 2, Berlin. Und diese Themen sind heute auch noch wichtig. Mindestens ein Mensch stirbt bei einer Geiselnahme in Nordfrankreich. Zwei Männer waren am Morgen mit Messern bewaffnet in eine Kirche im Vorort von Rouen eingedrungen. Sie bedrohten den Priester und vier weitere Menschen. Ein Spezialkommando der Polizei stürmte daraufhin die Kirche.
Nach Angaben aus dem französischen Innenministerium wurden die beiden Geiselnehmer unschädlich gemacht. Außerdem ist offenbar mindestens eine Geisel ums Leben gekommen. Augenzeugen berichten davon, dass sie Schüsse gehört hätten. Die Straßen rund um die Kirche, die sich in einem Vorort der nordfranzösischen Stadt Rouen befindet, sind weiträumig abgesperrt. Über die Beweggründe der Geiselnehmer weiß man zur Stunde nichts. Der französische Innenminister Bernard Cazeneuve hat angekündigt, nach Rouen zu fahren, um sich ein Bild der Lage vor Ort zu verschaffen.
Geiselnahme in nordfranzösischer Kirche, Barbara Kostolnik, NDR 2 Paris. Polizei in Nizza nimmt nach Anschlag zwei weitere Verdächtige fest. Sie sollen bei den Vorbereitungen geholfen haben. Fünf Verdächtige sitzen schon in Untersuchungshaft. Vor anderthalb Wochen war der Attentäter mit einem LKW in eine Menschenmenge auf der Strandpromenade von Nizza gerast. 84 Menschen starben. Bundesarbeitsgericht entscheidet über Schadenersatz im Streikfall. Dabei geht es um die Streiks der Gewerkschaft der Fluglotsen im Februar 2012. Der Frankfurter Airport-Betreiber Fraport, Lufthansa und Air Berlin fordern wegen der zahlreichen Flugausfälle insgesamt 9 Millionen Euro Schadenersatz. Die Bosporus-Brücke in Istanbul ist ja vor 10 Tagen zu trauriger Berühmtheit gelangt, als türkische Soldaten sie bei ihrem Putschversuch mit Panzern besetzt haben und dann Zivilisten beschossen wurden. Die Brücke soll jetzt umbenannt werden in Brücke der Märtyrer. Das hat das Kabinett in Ankara heute früh beschlossen, unter Vorsitz von Staatspräsident Erdogan. Der hat ja gestern erst mehr als 40 kritische Journalisten zur Fahndung ausgeschrieben, um dann einem kritischen ARD-Journalisten ein Fernsehinterview zu geben. Und in dem hat Erdogan nicht ausgeschlossen, die Todesstrafe in der Türkei wieder einzuführen. Das Volk wolle das so. Reinhard Baumgarten, NDR 2 Istanbul. Stimmt das, was Erdogan da sagt?
Das kann im Moment kein Mensch sagen. Tatsache ist, dass er zu öffentlichen Veranstaltungen aufgerufen hat nach dem Putsch. Viele sind gekommen. Einige unter den vielen haben nach der Todesstrafe verlangt. Ob das wirklich das Volk ist, ich kann diese Frage nicht wirklich beantworten. Das Volk war vor 3 Jahren auf der Straße. Es waren Millionen von Menschen, die gegen die Bebauung des Gezi-Parks demonstriert haben. Damals war es nicht das Volk in den Augen von Herrn Erdogan, sondern es waren Terroristen.
Erdogan hat auch betont, es würden ja jetzt schließlich Menschen für die Demokratie und damit ja auch für ihn auf die Straße gehen. Wenn wir das von Deutschland aus betrachten, stellt sich das für uns irgendwie anders dar. Wie nehmen Sie die Stimmung wahr?
Ja, es gehen schon sehr viele Menschen auf die Straßen, auch für Herrn Erdogan. Wir dürfen nicht so tun, als sei er hier unbeliebt. Der Mann ist beliebt. Er hat 52% vor 2 Jahren bei der Wahl zum Präsidenten bekommen. Er hat sehr viel Rückhalt in der Bevölkerung. Aber ob das auch unbedingt dann eine Mehrheit ist für die Einführung der Todesstrafe, das kann ich im Moment tatsächlich nicht sagen.
Der EU hat Erdogan in dem Interview auch noch vorgeworfen, sie habe ihre Versprechen nicht gehalten und die Milliarden für die Flüchtlingshilfe nicht gezahlt. Stimmt das so? Ist noch nichts von dem Geld angekommen?
Es ist Geld angekommen. Das kann auch Herr Erdogan, und das weiß er auch, das kann er sehr gut überprüfen. Es gibt hier jede Menge Projekte von der Deutschen Welthungerhilfe, von Caritas International, von Brot für die Welt, von Miserio, von Oxfam, von Don Bosco. Da fließt Geld. Alleine die Deutsche Welthungerhilfe gibt dieses Jahr 2016 in der Türkei inklusive Nordirak 30 Millionen Euro aus.
Türkischer Präsident Erdogan wirft der EU vor, ihre Versprechen nicht gehalten zu haben. Reinhard Baumgarten, NDR 2 Istanbul. Ja, natürlich hat man auch bei der EU in Brüssel dieses Interview mit Interesse verfolgt und sich die Vorwürfe von Erdogan angehört. Kai Küstner, NDR 2 Brüssel. Wie kam das denn an? Wird Erdogan in Brüssel schon offen Lügner genannt?
Also in Brüssel hält man sich bislang mit Reaktionen noch zurück. Also dass jemand hier Herrn Erdogan offen der Lüge bezichtigt, ist bislang nicht passiert. Aber wenn überhaupt, dann sagt der türkische Präsident ja nur die halbe Wahrheit, was zum Beispiel die Auszahlung dieser Gelder, also die im Flüchtlingsdeal zugesagten 3 Milliarden Euro angeht. So sind, das war der letzte Stand, 105 Millionen bereits geflossen, 740 Millionen sind bereits konkreten Projekten zugewiesen. Die Gelder kommen ja direkt den Flüchtlingen zugute. Man will da von EU-Seite verhindern, dass das direkt in die Staatskasse der Türkei fließt. Also da ist noch nicht alles ausbezahlt, aber dafür hat die EU ja laut Abmachung auch bis Ende 2017 Zeit.
Also bleibt's beim Flüchtlingsdeal wie gehabt?
Auf dem Papier bleibt's bei diesem Flüchtlingsdeal, aber ob der in ein paar Monaten noch Bestand hat, da gibt's doch erhebliche Zweifel, denn Herr Erdogan macht ja keine Anstalten, den berühmten Antiterrorparagraphen umzuwandeln. Das wiederum ist eine Voraussetzung dafür, dass die Türkinnen und Türken in den Genuss der Visaliberalisierung kommen können. Das ist ja eine Forderung der türkischen Regierung immer gewesen, aber die EU sagt, wenn dieser Paragraph nicht abgewandelt wird, dann kann das auch nicht passieren, und spätestens im Oktober, wenn das eigentlich passieren sollte, da dürften dann doch diese Positionen aufeinanderprallen, und da bin ich sehr gespannt, ob man da überhaupt noch einen Kompromiss findet. Im Moment sieht es nicht danach aus.
Noch existiert der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei, aber er könnte bald ins Wanken geraten, sagt Kai Küstner, NDR 2 Brüssel.
Das war der NDR 2 Kurier um 12 mit André Schünke aus der NDR 2 Aktuell Redaktion.
Die NDR 2 Kuriere hören Sie täglich um 12, 17 und 19 Uhr.